Also wie meine Freunde aus Mariupol sagen, ne, früher haben wir Menschenrechtsprojekte gemacht, heute bitten wir um Essen und Wasser.
175 Menschen haben wir in diesen 3 Wochen untergebracht in Unterkünfte, die Freiwillige uns zur Verfügung gestellt haben. 18 Haustiere.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Putins Krieg in der Ukraine terrorisiert ein ganzes Land und hält die Welt in Atem. Doch da Putin nicht nur gegen ein Land kämpft, sondern auch gegen die angeblich dekadente westliche Lebensweise und queere Menschen für ihn das Synonym dafür sind, blicken LGBTI in und außerhalb der Ukraine mit zusätzlichen Schrecken auf diesen Krieg. Die in Berlin lebende, offen lesbische ukrainische Journalistin und Filmemacherin Inga Polipchuk schreibt seit vielen Jahren für deutsche Medien über Osteuropa und besonders natürlich auch über die Situation in der Ukraine. Am 8. März, Weltfrauentag, kurz nach Kriegsbeginn, dann in einer ganz anderen Rolle. Vor der Volksbühne in Berlin hielt sie eine sehr bewegende Rede, die sie den Frauen der unter Beschuss stehenden Stadt Mariupol widmete. Sie endete die Rede mit Putin, fuck off. Vanya Kilber ist eine der Co-Gründer der Organisation Quartierer, die sich in Deutschland für russischsprachige queere Menschen engagiert. Vanya habe ich 2013 kennengelernt. Er war einer der profiliertesten Stimmen in Deutschland, die auf Putins Aggressionspolitik gegen LGBTI in Russland aufmerksam gemacht haben. Heute unterstützt Quartierer queere Menschen aus der Ukraine zusammen mit dem queeren Bündnis Nothilfe Ukraine. Was wir alle tun können, auch darüber will ich heute mit Inga und Vanya reden. Ich freue mich sehr, dass sich die beiden in diesen Tagen Zeit genommen haben, heute hier im Studio zu sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Inga, hallo Vanya.
Hallo Johannes.
Schön, dass ihr da seid. Bevor wir über die Situation gerade jetzt reden, würde ich gerne darüber reden, wie es vor dem Krieg war. Inga, kannst du erzählen, welche Entwicklung die Ukraine genommen hat in den letzten Jahren, auch gerade für queere Menschen?
Also gerade in den letzten Jahren, ich würde sagen, so seit 2015 gab es eine sehr rasante Entwicklung. Also was ich beobachtet habe, zum Beispiel 2015 war ich bei einem Kyiv Pride, ne, so die queerste Veranstaltung, die größte in der Ukraine, und die war noch relativ gefährlich. Und dann in den letzten Jahren, seitdem, gab es beim Kyiv Pride immer mehr Menschen. Also die Stadt hat dann auch einen Polizeischutz gesichert, damit die Veranstaltung friedlich verläuft. Es gab immer noch Zwischenfälle, aber wir hatten sehr das Gefühl, dass die Stadt und auch die Ukraine generell als Land sich in eine richtige Richtung entwickelt. Also es gab auch in anderen Städten, in Kharkiv, in Odessa, ähnliche Initiativen. Also das ist natürlich, ich sag mal so, Kyiv Pride ist so das Sichtbarste, ne? Also es gibt, das kann man dann auch messen irgendwie in kleineren Kreisen und wie die Menschen sich fühlen. Aber es hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass auch viele Hetero-Menschen die queere Community unterstützt haben und auf die Straßen gegangen sind, um zusammen an diesem Kyiv Pride teilzunehmen. Also das war, was ich selbst erlebt habe. Und dann auch gleichzeitig gab es so eine Entwicklung bei der queeren Technokultur in Kyiv, an der ich auch selbst teilgenommen habe. Also ich war letzten Sommer auch im Juni in Kyiv und das war erstaunlich, wie viele Partys es gab. Es kamen Menschen aus anderen europäischen Ländern, auch aus der EU, um in Kyiv Partys zu machen, sich frei zu fühlen. Und das ist natürlich ja mega, mega bitter und das tut extrem weh, wenn ich ja, und mein Bild von Kyiv aus dem Juni noch 2021 mit dem Bild von heute vergleiche. Also es ist schlimmer als alle Albträume und alle Schreckensszenarien, die wir uns je vorgestellt haben könnten.
Du hast von Angriffen gesprochen. War es noch gefährlich auch tatsächlich queer in der Ukraine zu sein? Also im Alltag, wie offen, wie out konnte man sein?
Also ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, wo man lebt, ne, in einer kleinen Stadt oder in der Hauptstadt. Das wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ach, Kiew war schon super frei und es war so tolerant, dass es überhaupt nicht gefährlich war. Also es war gefährlich, vor allem für schwule Männer, würde ich behaupten, noch gefährlicher als für lesbische Frauen, für Transpersonen auch gefährlicher. Man konnte auf Homophobie treffen, aber gleichzeitig gab es auch schon ein gewisses Maß an Freiheit, Diversität in der Stadt. Also es ist nicht so, wenn man sich offen als schwul oder lesbisch oder trans oder bi gezeigt hat, dass man sofort angegriffen worden wäre. Also es gab ein gewisses Risiko, aber es war möglich, dieses Risiko einzugehen. Ja.
Gab es Clubs, gab es Bars, gab es Organisationen, die funktioniert haben, die auch eine Vernetzung gemacht haben? Konnte man wirklich von einer Community sprechen oder lief das organisiert hauptsächlich über Internet oder über einzelne Partys ab?
Doch, also es gab Partys, also Partys, schwule und lesbische Partys habe ich in Kiew eigentlich schon sogar 2005 oder 2004 erlebt. Ne? Es hat auch Tradition, kann man sagen. Der Unterschied jetzt zu dem Sommer 2021 war, dass diese Partys auch offener waren für andere, für nicht queere Menschen, weil es so sozusagen sind nach dem Model von Berliner Berghain oder so, ne, wo halt viele Schwule und Lesben hingehen, aber auch heterosexuelle Menschen, die einfach diese Kultur schätzen und diese Freiheit. Genau. Und es gibt eine Vielfalt, ne, von LGBTI-Organisationen in Kiew, aber auch in anderen Städten, in Kharkiv zum Beispiel. Also wir haben eine konstante Entwicklung beobachtet.
Vanja, du kennst sowohl Kiew als auch Russland. Du hast vor knapp 10 Jahren darauf aufmerksam gemacht hier in Deutschland, auch mit medienträchtigen Protestaktionen. Du hast damals, als eine Duma-Abgeordnete in Deutschland sprach, das auch gestört, um darauf aufmerksam zu machen, was gerade in Russland passiert. Wenn du jetzt die letzten 10 Jahre betrachtest, wie hat sich die russische Gesellschaft im Vergleich zur ukrainischen entwickelt? Also ja, auch natürlich in Bezug halt auf LGBTIQ und ja, die offene Gesellschaft.
Ja, Inga hat gesagt, die ukrainische Gesellschaft hat sich in die richtige Richtung entwickelt in den letzten Jahren. Die russische Gesellschaft, die russische Politik hat sich in die falsche Richtung entwickelt, aber umso stärker war der Gegenvektor, die LGBTIQ-Bewegung in St. Petersburg, die ich gut kenne, wurde immer stärker, immer diverser. Empowerment war überall zu spüren. Wir hatten jedes Jahr einen Besuch mit der Hamburger Community in St. Petersburg und haben Transorganisationen kennengelernt, da konnte man sich in Deutschland wirklich ein Stück davon abschneiden, wie gut sie gearbeitet haben, trotz den ganzen Repressalien. Also diese gegensätzlichen Vektoren waren so ein Kennzeichen von modernen Russland. Und das hat sich rasant im letzten Jahr geändert. Eine nach der anderen Organisation wurden zu ausländischen Agenten, dann zu unerwünschten Organisationen erklärt, geschlossen. Coming Out in St. Petersburg, die größte Organisation, dann das LGBT Network, so eine Umbrella-Organisation wurde auch geschlossen und es fliehen Menschen daraus, es werden Menschen festgenommen und es ist einfach, ich musste es mit der Gleichschaltung vergleichen, die Hitler durchzogen hat, als er an die Macht kam. Es ist eigentlich für mich nicht anders zu erklären. Es ist ein starkes Parallelbild, aber es ist so ähnlich. Die Zivilgesellschaft wird auf jeder Ebene abgebaut.
Heißt das, du würdest auch sagen, dass das, was in Russland im letzten Jahr passiert war, im Zusammenhang mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu verstehen, wie würdet ihr das sehen, Inge?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, dass es schon früher angefangen hat. Es ist sehr schwer, hier irgendeinen Starting Point zu nennen, ne? Weil wir wissen ja schon, also es gab Krieg gegen Georgien 2008, es gab Ermordung von Oppositionellen in Russland, es gab eben diese ersten Anzeichen von Repression gegen LGBTIQ-Menschen, also schon auch vor 9 Jahren. Also es ist irgendwie so eine Entwicklung gewesen, die immer mehr in diese Richtung ging. Also tatsächlich radikale, extrem Rechte, würde ich sie auch nennen. Und hat sich einfach in dem letzten Jahr noch extrem zugespitzt, ne? Und jetzt ist es tatsächlich kaum möglich oder ja sogar unmöglich in Russland dagegen etwas zu tun, außer, ich weiß nicht, Wladimir Putin zu umzubringen oder so. Aber so mit friedlichem Protest, also es ist leider, also ich sag jetzt einfach, ne, wie ich mich in dieser Situation fühle. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Menschen in Russland, die können auch nichts mehr tun.
Ja, weil der Preis für Proteste auch so hoch ist. Aber zurück auf deine Frage, um sie zurück auf sie zu kommen, sieh mal, der Patriarch Kirill, der eigentlich auch ein KGB-Mann ist, gewesen war wie Putin, mit ihm befreundet seit über 30 Jahren. Was hat er letzte Woche gesagt? Die Donetsker und die Luhansker Republiken verteidigen sich gegen die westliche Welt, wo Schwulenparaden an der Tagesordnung sind. Wollen wir, dass Schwulenparaden in unserer Donetsker und Luhansker Republik stattfinden? Wollen wir nicht. Wir müssen unsere Menschen verteidigen. Dann der Witze, der Ex-Witze, der zurzeit für die Weltraumfahrt zuständig ist, Herr Rogosin, sagte vorgestern, es ist nicht nur der Krieg gegen die Faschisten in der Ukraine, den wir führen. Eigentlich darf er das nicht sagen. Ja, das Wort Krieg ist verboten. Na gut, aber er darf das wohl. Es ist auch der Krieg gegen den Abschaum, gegen die Verräter im eigenen Lande. Und damit sind auch nicht nur die Oppositionellen gemeint, sondern auch natürlich all die Perversen, wo ich dazu gehöre und meinetgleichen.
Aber diese Rhetorik gibt es ja seit 9 Jahren. Wir haben eben über den Turning Point gesprochen. Natürlich diese aggressive Politik, geopolitische Kriege, das war von Anfang an, so hat Putin schon begonnen, aber dass er jetzt das mit einer weltanschaulichen Agenda verbindet und das mit queeren Menschen verbindet, war das nicht auch ein Turning Point? War das nicht eine andere Ebene, dass er gesagt hat, okay, nicht nur wir wollen das alte Russland oder wir wollen die Sowjetunion quasi in irgendeiner Art und Weise wiederherstellen oder zumindest unseren Machtbereich, sondern dass es halt wirklich um eine weltanschauliche Sache gab und queere Menschen dafür das Symbol waren. Ist das nicht eine Entwicklung, die schon damals angefangen hat?
Du, ich glaube nicht daran, dass Putin eine Ideologie hatte. Ich glaube, Er hat den Staat ruiniert, in Korruption getrieben und sich selbst in eine Ecke gedrängt, wo alles um ihn herum auseinanderzufallen droht. Und da hat er notorisch gesucht nach irgendeiner Ideologie, die Menschen vereinen konnte. Er hat dies, das, jenes probiert. Was am besten funktioniert hat, war 2013, dass ein kleines Gesetz in einem kleinen, Bundesland, könnte man hier, Oblast.
Das kam ja aus St. Petersburg, es war eigentlich gar nicht die Idee von der Zentralregierung.
Nee, das war in Rasan-Gebiet. Also okay. Es war vor St. Petersburg, war das ausprobiert an einem kleinen Bundesland, Ländchen. Und da hat es super funktioniert. Weißt du, du brauchst kein Geld, du brauchst keine dafür, um dieses Gesetz irgendwie auf die Beine zu stellen. Und dann kriegst du 90% der Bevölkerung, die Zustimmung von 90%. Das hat da funktioniert, das hat in St. Petersburg funktioniert, das hat dann in Archangelsk funktioniert und dann war das Bindeglied, was die russische Gesellschaft irgendwie zusammenschweißt. Ich glaube, das war eher so sein Herantasten an irgendetwas und was das Land vereinen konnte und er hat eben diesen Kleber gefunden in der Homophobie, in dem Hass, wo die Kommunisten neben den Orthodoxen neben den Mafia-Menschen stehen, neben der Babuschka, neben meiner Tante, die mich anschreit, dass wäre ich nicht nach Deutschland gekommen, in den Westen, wäre ich ein normaler Mensch geblieben. Es ist unglaublich und in den letzten Jahren hat sich das natürlich hochgesteigert. Das ist so ein, ne, das es steigert sich hoch, es kommt hoch. Das Schlimmste, was es in den Menschen gibt, kommt an die Oberfläche durch diese Gesetze.
Wie hast du das erlebt, Inge?
Ja, also ich glaube, es ist natürlich auch eine Facette, also wie wir bereits gesagt haben, es gibt andere, es gibt also diese Art von imperialer Politik mit anderen Territorien erobern, das haben wir auch gesehen, parallel. Und dann auch, ja, es kann sein, dass es ein Zufall war. Es könnte irgendeine andere Minderheit sein. Oder beziehungsweise es waren ja auch andere Minderheiten, gegen die Putin auch gehetzt hat. Ne? Aber die Frage ist für mich, wo ich so ein bisschen sauer auf die russische Zivilgesellschaft bin, warum wurde das früher nicht mehr erkannt? Warum wurde da früher nicht mehr protestiert? Ne? Was ich davor schon gesagt habe, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist es irgendwie schon in so einer Sackgasse, dass das ist also für die russisch-ukrainischen Beziehungen sowieso für Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht ein Punkt ist und für Russland selbst. Also ich frage mich, ja, warum ist es, konnte das so tragisch werden, wie es jetzt ist. Warum haben die Menschen früher das nicht irgendwie erkannt und mehr auf die Straßen gegangen? Hast du da eine Idee, Vanya?
Ja, es ist jetzt vielleicht eine allgemeine Frage, das, was nicht nur LGBTI betrifft, aber weißt du, ich war jedes Jahr, wie gesagt, ein, zwei Mal in St. Petersburg. All die Menschen, die ich da kennengelernt habe, waren jedes Jahr mehrmals auf den Straßen. Die waren verhaftet worden. Ich habe es mir nie erträumen können, also nicht im Albtraum, dass ich so viele Bekannten haben werde, die hier einsitzen, da festgenommen werden. Ich habe das Leben nicht gewollt und ich bin nur der Beobachter. Und jetzt können sie das Land nicht verlassen, teilweise, weil die westlichen Gelder in den NGOs, wo sie gearbeitet haben, nicht mehr fließen, oder sie müssen das Land verlassen und wissen nicht wohin. Also ich sehe sie als Geiseln von einem KGB-Mann, von einem Mafia-Staat, was irgendwie das ganze Land genauso terrorisiert wie Russland. Ich will natürlich, aber ich kenne den anderen Part, diese 70% oder 60% der Befürworter Putins. Ich kenne sie nicht. Hm. Ich habe sie nie gesehen. Meine Tante. Die schreit, sie hat ukrainische Wurzeln, aber die schreit am Telefon, dass Ukrainer Faschisten sind.
Unglaublich.
Ja. In der deutschen Presse ist es für mich schwer einzuschätzen, wie Ukrainer und Russen, wie nah die sich sind. Da gibt es ja immer dieses Bild vom Brudervolk, was immer genannt wird. Ist es so oder ist es schon Teil der Propaganda, Inge? Wie also nah standen sich die beiden Länder vor dem Krieg?
Also für mich ist alleine schon diese Erzählung von einem Brudervolk eine propagandistische. Also was soll das heißen? Also sind Deutsche und Niederländer ein Brudervolk oder sind Deutsche und Österreicher ein Brudervolk? Und wenn ja, warum? Weil sie irgendwie Nachbarstaaten sind oder weil sie eine Sprache sprechen oder
und
ähnliche Sprachen sprechen?
Wer ist der ältere Bruder? Ja?
Genau. Also das führt tatsächlich auch in eine Sackgasse. Und ich habe schon lange das Gefühl, also wir sollten uns einfach von dieser Erzählung lösen. Also weil klar ist Russland und die Ukraine irgendwie durch die Geschichte verbunden. Gleichzeitig muss man auch sagen, das ist auch eine Geschichte von Repressionen, von sehr viel Diskriminierung, von sehr viel Unterdrückung von Ukrainern war. Und diese Aussage Brudervolk imitiert irgendwas oder impliziert irgendwas Fröhliches, also ich weiß nicht. Ja. Genau, also wir sind Nachbarstaaten, das sind wir, ja.
Was für mich ein bisschen verwirrend ist, es gibt am Hauptbahnhof, wo die Geflüchteten ankommen, gibt es Helfer in gelben Westen und in orangen Westen. In gelben Westen, das sind die Deutschen, die quasi die Deutsch und Englisch sprechen. Und in den orangen Westen, das sind die Russisch sprechen. Wie ähnlich ist die russische Sprache dem ukrainischen? Wie gut könnt ihr euch in jeweils der Sprache des anderen verständigen? Versteht ihr das? Wie ist das vergleichbar mit europäischen Sprachen zu Deutsch?
Ich sage immer, das ist wie Spanisch und Portugiesisch oder wie Deutsch und Niederländisch. Man versteht schon, würde ich sagen, also ich kann beide Sprachen. Ne? Ich bin in Kiew aufgewachsen, in einer russischsprachigen Familie und war natürlich ich habe Ukrainisch als Kind gelernt und es ist meine zweite Muttersprache oder ich weiß nicht, welche jetzt erste oder zweite oder jetzt Deutsch schon meine erste oder was auch immer Sprache ist. Genau, also für mich sind die sind beide meine Sprachen. Ich kann es schwer einschätzen, also wie viel Ukrainisch verstehst du?
Okay, ja, also ich war gerade am Hauptbahnhof 2 Stunden lang und ich habe eine orangene Weste getragen. Eben als ich wurde sofort erkannt als einer, der angesprochen werden kann, weil viele Menschen da doch nicht Englisch können. Und du siehst, ich habe so viele weinende, also nicht direkt weinende Menschen, aber rote Augen, feuchte Augen, eingefallene Augen gesehen. Ich stand da unter einer riesigen Regenbogenflagge an dem queeren Stand.
Man muss dazu sagen, es gibt diesen Bereich, wo Geflüchtete, also es gibt zwei Seiten. Die einen, das sind die nach Berlin quasi, die gehen in so ein Zelt, dann machen sie ihre Registrierung und dann gibt es für die weiterreisen, dann gibt es einen riesigen Bereich, wo es ganz viele Stände, wo es Anlaufstellen für alles Mögliche gibt.
So ähnlich, ja, in diesem, also selbst im Gebäude vom Hauptbahnhof. Ja. Und da gibt es einen queeren Stand und keine einzige Queer-Person hat mich angesprochen in diesen 2 Stunden, aber gefühlt 35 ukrainische Frauen, Omas und Kindern. Und auf Ukrainisch habe ich mich überschätzt. Ich habe gesagt, ja, ich könnte es verstehen, weil mein Freund Pole ist. Ich kann ein bisschen Polnisch. Ich dachte, ich schaffe es. Aber dann musste ich mich entschuldigen und sagen, nein, ich kann es nicht verstehen. Bitte sprecht auf Russisch. Und der 99% haben auf Russisch gesprochen. Ohne dass es irgendwie was ich imperialistisch nennen würde. Ich weiß, es ist eine Lingua Franca. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist die Sprache, die ich in Kiew gesprochen habe, in Lviv, im Westen des Landes. Ich hatte nie Probleme. Und insofern, umso wütender macht mich jetzt die Propaganda die meine Tante konsumiert in Russland, dass dort die Russen verfolgt werden, dass für ein Wort auf Russisch du verprügelt wirst oder ins Gefängnis kommst und so weiter. Es ist weit davon entfernt.
Also ich meine, jetzt macht natürlich Wladimir Putin und das russische Regime alles dafür, dass Menschen alles Russische hassen, was sie überhaupt, also in der Ukraine meine ich, aber das ist, ja, also es werden Städte zerbombt, es werden, ja, Menschen getötet jeden Tag, und tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich bin auch russischsprachige Ukrainerin, also ich habe, es ist so natürlich immer und so authentisch gewesen, zwischen den Sprachen zu wechseln oder beides gleichzeitig zu sprechen. Also bevor diese Propaganda im russischen Fernsehen kreiert wurde, war das überhaupt kein Thema. So, ne? Es gab so eine Teilung, es gab Ukrainisch als staatliche offizielle Sprache, also Schule, Ausbildung, Jobs, also alles auf Ukrainisch, und im Privatleben haben Menschen in der Sprache gesprochen.
Ja, ich war ein paar Mal ins ukrainische Fernsehen eingeladen zu der Zeit, wo in Odessa ein Pride Parade stattgefunden hat. Und ich weiß noch, die Hälfte der Gäste spricht Ukrainisch, die andere Hälfte spricht Russisch. Es wird nicht gedolmetscht, weil die Menschen es dort können und beides können. Und ich komme so durch. Also einen Teil kann ich verstehen. So war das jetzt. Und jetzt dienen die Menschen vom Odessa-Breit. Wo sind sie? Sie sammeln Spenden, sie sitzen in den Kellern. Es ist so ein Trauerspiel.
Aber reden wir gleich natürlich noch. Eine Frage vorab. Wie hat sich euer Leben seit dem Kriegsbeginn verändert, ganz konkret, Inga?
Ach, extrem, das ist kein Leben, was ich jetzt habe. Und ich bin in einer super privilegierten, sicheren Situation in Berlin, und trotzdem emotional ist es einfach eine Hölle. Also ich musste in der ersten Woche musste ich meine Mutter bei ihrer Flucht aus Kiew nach Berlin unterstützen aus der Ferne. Die war 3 Tage noch in Kiew, als die Stadt schon bombardiert wurde, sie musste in einem Luftschutzbunker übernachten. Ich hatte keinen Empfang, also sie hatte keinen Empfang, ich konnte sie nicht erreichen. Dann war sie sehr lange unterwegs, 12 Stunden mit einem Zug von Kiew nach Lviv und dann nochmal 30 Stunden fast von Lviv nach Przemyśl. Przemyśl ist eine Stadt an der deutsch-ukrainischen, ukrainisch-polnischen Grenze auf der polnischen Seite. Und es ist super nah. Normalerweise in friedlichen Zeiten dauert diese Strecke 2 Stunden. Aber meine Mutter musste in diesem Zug 30 Stunden fast verbringen, ohne ein Klo, ohne Essen, ohne Wasser. Also sind Umstände, sind tatsächlich so Kriegserlebnisse, die man wirklich niemandem wünschen kann und schon gar nicht das irgendwie leicht verkraften kann, ne? Wenn es irgendwie die eigene Mutter ist oder Freundinnen. Also ich empfange jetzt jeden Tag jemanden in Berlin und jeder Abend ist damit gefüllt, dass wir über die Kriegserlebnisse sprechen, wer wie geflüchtet ist, was man erlebt hat. Ich versuche gleichzeitig natürlich irgendwie den Menschen zu helfen, die jetzt aktuell Hilfe suchen und mich ja auf allen Kanälen etwas fragen. Ich versuche Texte zu schreiben und ja, einen Job habe ich auch noch nebenbei. Also es ist einfach, wie ich jetzt sage, ich habe komplett das Zeitgefühl verloren. Also die letzten 3 Wochen sind einfach zu so einem Kriegsbrei geworden für mich. Es ist einfach alles einfach eine Masse aus Fragen, Problemen, Feuerlöschen. Man ist müde, also ich weiß nicht, es ist ein sehr, sehr komischer Zustand, ja.
Ja. Ich bin ja da noch privilegierter. Ich habe, meine Familie ist hier, also meine Eltern. Aber nun, ich kann dir sagen, was ich jeden Abend mache. Jeden Abend, nachdem die Aufgaben erledigt sind, dann gehe ich auf die Facebook-Seite von Quartira. Wir hatten einen Spendenaufruf gestartet. Ich klicke drauf und sehe, wer so alles gespendet hat und verteile Herzchen unter jedem Beitrag. 10 Euro, 50 Euro, 20 Euro, 10 Euro, 7 Euro, 200 Euro. Herzchen, Herzchen, Herzchen als Dankbarkeit. Das ist so meine kleine Aufgabe. Ich pflege halt die Seite von Quartira. Wir haben so viel. Das hilft mir einzuschlafen am Ende des Abends. Und die Hilfsbereitschaft ist natürlich enorm. Und mein Leben, ja, es helfen hilft, das ist so das, was ich gelernt habe, noch 2014, als Quartira, unsere Organisation, die ersten Geflüchteten aus Russland, die vor diesem Homopropagandagesetz fliehen mussten, aufgenommen hat. Jetzt haben wir, was haben wir? Heute kam die Nachricht, 175 Menschen haben wir in diesen 3 Wochen untergebracht in Unterkünfte, die Freiwillige uns zur Verfügung gestellt haben. 18 Haustiere. 12 Kinder sind dabei. Ja, und das hält am Leben, weil am Wasser eigentlich, an der Oberfläche, weil du weißt, du hast die und die Aufgabe. Ich bin in einer kleinen Arbeitsgruppe, da habe ich semi-juristische Fragen und es wird jeden Tag bearbeitet. Ich weiß, dass in der anderen Arbeitsgruppe Menschen Hygieneartikel kaufen, in der wiederum anderen Arbeitsgruppe Menschen psychologische Hilfe leisten und so weiter.
Ja, ich glaube, diese Ohnmacht oder ne, so dieses Gefühl der Hilflosigkeit, das ist irgendwie fast am schlimmsten. So. Also ich empfinde ich auch so, dass natürlich, wenn ich irgendwo helfen kann, bringt es zumindest ein bisschen Energie und irgendwie ist es so wie so ein Entgegenwirken diesem Horror. Ne? Es ist natürlich eine rein psychologische Sache. Aber ja, also manchmal, wenn ich denke, okay, jetzt müsste ich 2 Stunden einfach abschalten und mein Handy zur Seite legen und dann schließe ich die Augen und versuche mich zu entspannen und dann wird es nur noch schlimmer, ne? Weil dann fängst du an zu realisieren, was alles passiert ist und mit allen deinen Freunden gerade passiert, die dort irgendwo mit ihren Kindern in den Bunkern sitzen.
Ja. Ich stelle mir das so vor, dass ihr auf der einen Seite ganz viel Praktisches jetzt tun müsst, weil ihr wahrscheinlich beide auch gefragt werdet um Hilfe oder was könnt ihr tun. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Lage vor Ort beobachtet. Wie verträgt sich das? Also kann man da so umswitchen oder ist das, findet das gleichzeitig statt oder ist man in so einem Tunnel drin, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich einfach praktische Sachen, damit ich mich damit nicht beschäftigen muss, oder verfolgt ihr minütlich, was in der Ukraine passiert, Inga?
Ja, ich glaube, so in der ersten Woche nach dem Angriff, also nach dem Beginn des Krieges, hatte ich extreme Schwierigkeiten, überhaupt Prioritäten zu setzen. Also jede Meldung, die mich erreichte, erschien mir lebensnotwendig. Und zum Teil war es tatsächlich so. Ne? Wenn jemand dich fragt, wie kann ich mich aus Kharkiv evakuieren und ich habe Infos, dann irgendwie fühle ich mich verpflichtet, sie zu schicken, obwohl ich dann irgendwie parallel 5 andere Anfragen habe. Also jetzt versuche ich irgendwie so ein bisschen das auszusortieren und für mich zu entscheiden, worauf ich eingehe und worauf nicht. Zum Beispiel auch so bei Interviews oder bei Aufträgen, Texte zu schreiben, sage ich jetzt auch öfter nein, weil ich einfach weiß, dass ich ja irgendwie ein Limit habe an Kräften und muss dann vielleicht irgendwie diese Balance finden von hier den Menschen helfen, zum Beispiel bei diesem unzähligen Behördengängen. Ne? Ich habe jetzt 3 Tage beim Sozialamt und beim Landesamt für Flüchtlinge verbracht, weil natürlich Freunde kommen, meine Mutter ist da, es dauert alles ewig. Die Behörden sind noch unkoordiniert. Ich hoffe, es wird besser, aber ja, jetzt erleben wir das auch. Ne? Und gleichzeitig, genau, dieser Horror vor Ort, Anschläge, Angriffe, jeden Tag Tote, Verletzte. Genau, muss das irgendwie in so einer Art Balance bringen, um das verkraften zu können. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Ich weiß nicht.
Wie gehst du damit um, Anja?
Ja, ich weiß von der letzten Krise, dass es eines Tages überrollt, das weiß ich noch. Damals, als wir damals den russischen Geflüchteten helfen mussten, wollten, dass ich habe mir gesagt, so, ich konzentriere mich auf das Wesentliche, ich nehme es sachlich auf, aber du kommst nicht umhin. Sekundärer Posttrauma. Erreicht dich auch, wenn du diese Geschichten dir anhörst. Insofern, ich bin noch stabil, aber ich weiß schon, dass wir bei Quartira eine Psychotherapeutin haben, die mit uns eine Sitzung macht und wir versuchen uns da so ein bisschen darauf vorzubereiten, weil es wichtig ist, dass wir unsere Kräfte besser einschätzen und uns auch schützen, um dann weiter helfen zu können. Das ist nicht so wie eine Kerze so in den ersten 3 Wochen, dass wir durchbrennen und dann ist vorbei. Es wird eine Long-Term-Aufgabe sein. Und ja, ich muss die Nachrichten lesen, damit ich weiß, was los ist. Ja, ich muss weinen, es ist auch wichtig. Aber wie gesagt, helfen hilft. Ich kann es nur empfehlen. Ja.
Inga, du hast vor 2019 hast du noch in Mariupol einen Film zusammen mit einer Kollegin gemacht. Du hast in deiner Rede vor der Volksbühne besonders über die Situation da gesprochen. Das war für mich völlig neu, weil das war für mich wirklich ein blinder Fleck. Du hast aber berichtet, wie viele auch feministische Initiativen es dort gibt, wie diese Stadt am Aufblühen war. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen? Weil natürlich ist diese Stadt natürlich aufgrund der Situation gerade in den Nachrichten dauernd, es geht um die Korridore, aber fand das einfach sehr neu für mich, was du über diese Stadt berichten konntest.
Mhm. Ja, es ist irgendwie so gekommen in den letzten Jahren, dass Mariupol zu meiner zweiten Heimatstadt in der Ukraine geworden ist, obwohl ich erst 2015 zum ersten Mal selbst dort war. Also mit einer Reise damals als Journalistin, um über eine mögliche Offensive, damals war ja auch schon Krieg, zu berichten. Und ich fand die Stadt extrem spannend, weil es war klar, es ist, also die Front ist super nah. Wir haben dort zum Beispiel auch mit einem Kollegen Beschuss gehört. Quasi, es war hörbar, dass die Front nah ist, aber gleichzeitig hatte man auch das Gefühl, dass dort so viel passiert und sich irgendwie verändert und dass die Stadt sich irgendwie öffnet. Dann kam, als es ein bisschen stabiler wurde, also es gab auch Angriffe, 2014 war die Stadt noch umkämpft.
Sie war ja mal russisch eingenommen, wurde von der ukrainischen Armee quasi zurückerobert.
Genau, 2014 war das, aber 2015 gab es noch einen sehr starken Beschuss, bei dem auch viele Menschen umgekommen sind in einem Bezirk. Also damals für die Stadt war es eine super Katastrophe. Also ist jetzt natürlich mit den Ereignissen von heute bekommt es ein ganz anderes Maßstab, weil es natürlich jetzt 100-mal so schlimm ist, als es damals war. Aber genau, es war damals schon ein Trauma für die Stadt. Und dann war es aber gleichzeitig so, die ukrainische Armee war dort präsent, also die Stadt war sehr geschützt, also militärisch, also dass es keine weiteren Offensiven dann kam. Also es wurde gekämpft an so in der Nähe der Stadt, 20 Kilometer von Mariupol entfernt. Aber die Stadt selbst hat sich weiterentwickelt. Also es kamen zum Beispiel viele Flüchtlinge oder damals in Internal Displaced Persons von Donetsk, ne, die Stadt im Osten, die besetzt war, nach Mariupol. Und früher war Mariupol sehr eher eine provinzielle Stadt und Donetsk war so die größere Stadt im Osten. Und dann, da diese Menschen alle ihr Zuhause auch in Donetsk verloren haben, die nicht weiter nach Kiew oder Lviv gezogen sind, sind nach Mariupol und haben dort kleine Cafés aufgemacht oder irgendwie kleine Geschäfte und so weiter. Und die Stadt hat so langsam angefangen, irgendwie ein neues Gesicht zu bekommen. Und eine dieser Initiativen war ein Kulturzentrum von einer guten, also inzwischen sehr guten Freundin von mir, Diana Berg, die damals ein Kulturzentrum eröffnet hat. Und das war sehr beeindruckend für mich damals noch als Journalistin, weil die Stadt ist eine, sagen wir, eher provinzielle gewesen. Es gab, also der Hauptgewinn von den Leuten in der Stadt kam aus den Stahlfabriken. Also es ist eine Arbeiterstadt gewesen, nahe an der Front, nahe an Russland. Und gleichzeitig gab es dort dieses Zentrum für moderne Kultur, wo viele Jugendliche, auch viele queere Jugendliche zum Beispiel, es war auch für queere Menschen auch offen, dann zu Lesungen und Partys und Ausstellungen gegangen sind. Also es ist, man hat irgendwie so eine Bewegung in der Stadt gespürt. Genau, und das hat mich fasziniert und dann bin ich nochmal mit Yvette Löcker, mit der Regisseurin, mit der wir dann zusammen Anja und Seryoja gedreht haben für Dreisat, sind wir dann nochmal hingefahren, zuerst für Recherchen und dann tatsächlich für die Dreharbeiten und haben auch so ein bisschen versucht, diese Atmosphäre auch einzufangen. Also wir haben ein Porträt gemacht, also einen 30-minütigen Dokumentarfilm über zwei Jugendliche in Berlin, in Mariupol, genau.
Ich habe schon angefangen zu schauen, das ist ein sehr, sehr schöner Film, ja. Wenn du sagst, du hast da auch Freunde, wie viele sind noch da? Was kannst du uns über die Situation da sagen, vor allen Dingen über die von Frauen, die möglicherweise noch da sind, von queeren Menschen?
Also meine Freunde und Freundinnen aus Mariupol, also die meisten, also haben die Stadt verlassen, also die konnten wirklich im letzten Moment aus der Stadt fliehen. Aber sie haben wiederum ihre Verwandten dort, von denen sie auch nichts mehr gehört haben seit 10 Tagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das aushält. Und eben auch queere Jugendlichen zum Beispiel, die dieses Kulturzentrum besucht haben, sind auch teilweise noch da, unter ständigem Beschuss. Also ich habe Bekannte und Freunde auch in Kiew, aber die meisten sind jetzt entweder irgendwo im Westen der Ukraine oder in Berlin oder auch in Polen, ja.
Als der Krieg losging, gab es in der queeren Community eine große Angst, weil natürlich klar war, dass wenn Putin, wir wussten ja nicht, ob es noch länger dauert oder ob es schnell geht, es war direkt auch von Todeslisten die Rede. Habt ihr da auch von gehört? Wie seriös ist es einzuschätzen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Leider ist es sehr ernst zu nehmen. Wir sehen ja jetzt im Süden der Ukraine, wo die russische Armee teilweise es geschafft hat, Städte einzunehmen, dass da tatsächlich so eine Art Besatzungsregime installiert wird. Und es wurde schon der Bürgermeister von Melitopol zum Beispiel entführt, der Widerstand geleistet hat. Es wurden Journalisten entführt, Aktivisten verschleppt. Und also da mache ich mir tatsächlich auch Sorgen. Also sollte sich so ausbreiten, also natürlich, also das ist ja so ein Kampf gegen die Demokratie auch. Und wenn es dort Aktivistinnen gibt, die sich auch für LGBTIQ eingesetzt haben oder auch in irgendeiner anderen Menschenrechts, in einem anderen Menschenrechtsbereich, ich glaube schon, dass die russischen Geheimdienste da die Namen haben und natürlich die Menschen dann auch aus dem Land, also aus den Orten irgendwie eliminieren wollen, damit sie da keinen Widerstand leisten, keinen Protest organisieren und so weiter.
Wie groß ist die Angst, du hast, wenn ich das kurz noch nachfragen darf, du hast vor dem Krieg einen Bericht geschrieben, wo du die Stimmung so fast schon so eine Gelassenheit beschrieben hattest, dass du gesagt hast, wir sind schon so viel, die Ukraine ist schon so viel Schrecken gewöhnt. Hilft das jetzt auch, sag ich mal, dieser Beschäftigung damit oder diese Resilienz, keine Ahnung, die du damals beschrieben hast, hilft die jetzt nicht panisch zu werden oder wie würdest du gerade die Angst beschreiben, die gerade queere Menschen in der jetzigen Situation haben, falls du davon was mitbekommen hast?
Also was ich sehe aus Berlin, also ich bin sehr begeistert von den Menschen, die trotzdem irgendwie die Ruhe bewahren und weiter kämpfen wollen und eben irgendwie weiter ruhig bleiben. Natürlich gibt es unterschiedliche auch Zustände bei den einzelnen Menschen, aber irgendwie gelingt es der Gesellschaft noch, ne, so dieses diesen Schrecken irgendwie durchzuhalten. Ich weiß nicht, also jetzt, also mir persönlich ist es schwer von Resilienz jetzt zu sprechen, weil das Ausmaß von dem Schrecklichen, was jetzt passiert, einfach so unübertrefflich ist. Also ich habe sowas, also klar, wir hatten in der ukrainischen Geschichte, gab es auch ein Holodomor, also so eine Hunger von Stalin organisierter Hungersnot, wo Millionen von Menschen gestorben sind. Wir hatten auch den Zweiten Weltkrieg auf dem Territorium der Ukraine. Aber in meinem biografischen Zeitraum, so was Schreckliches wie jetzt habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist es auch so. Ne? Also tatsächlich, das ist eine komplett neue Situation.
Was bekommst du mit, Vanya?
Entschuldigung, ich war kurz raus. Deine Frage war nochmal.
Was bekommst du mit, wie queere Menschen, die noch in der Ukraine sind oder die aus der Ukraine kommen, wie stellen sie sich dieser Situation? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf diesen Schrecken zu reagieren.
Ja. Also, selbst bei Instagram bekomme ich mit, dass hier die Frau aus der Ukraine getötet wurde. Dieses Account ist jetzt nicht mehr aufrufbar. Die Menschen, was ich mitbekomme von meinen Freunden, dass sie, wie Inga sagt, die Haltung bewahren, die sich melden, die ich über Quartiere kennenlerne, die hierher kommen, da gibt es allerlei Geschichten. Transmenschen, Transmänner, die an der Grenze auch in der europäischen Grenze drangsaliert werden und ausgelacht, weil die Papiere mit dem Bild, mit dem Foto nicht für sie nicht stimmen, für die Grenzpolizisten. Es ist so eine Art, so ein extra Krieg dazu, so ein Kriegszustand über den eigenen, so ein My Private War, was in dem sich Menschen befinden. Dann gibt es welche, die sich auf der Flucht outen müssen, beziehungsweise geoutet werden, weil stell dir vor, eine Person kommt mit ihren Eltern, Großeltern, eine queere Person nach Deutschland und dann wird ständig geweint, weil die Freundin nicht mitgekommen ist. Warum weinst du über die Freundin? Ist doch nur eine Freundin. Nein, und dann kommt das Coming Out es ist ein Teil meiner Familie, es ist meine Familie. Und dann kommt noch zusätzlich zu dem ganzen Kriegsgeschehen noch diese Coming-out-Geschichte. Das ist auch der Grund, warum wir beim Queeren Bündnis immer wieder für Notunterkünfte für queer Geflüchtete sprechen, weil Menschen eine sichere Unterbringung brauchen. Es gibt welche, die in Schockstarre verfallen. Ne? Ich habe jetzt zwei Trans-Jungs bei Hamburg kennengelernt, die ich so ein bisschen begleitet habe. Die liegen seit 3 Tagen im Bett und können nichts machen. Und die sagen, wir werden noch so ganz introvertiert, noch so eine Woche werden wir hier unter der Decke verbringen, weil die ganzen Tage in den Kellern, die sie verbracht haben, scheinen das Gehirn und irgendwie auch die seelische Welt so gelähmt zu haben. Es ist der Ausmaß an Schrecken, wie du ihn ja sagst, ist so unvorstellbar, dass es die Psyche einfach nicht schafft. Und weder bei den Opfern des Krieges noch bei den Tätern des Krieges, zu denen ich auch ja einen Teil der russischen Gesellschaft zähle, die den Krieg verneinen, die können das nicht erfassen. Nein, unsere Soldaten können das nicht tun. Da ist irgendein Fehler. Da gibt es unmöglichste Ausreden, warum Russland keinen Krieg führt. Die können diesen Ausmaß an Schreck nicht erfassen. Es sollte nie gewesen sein. Es ist ein Verbrechen, was seinetgleichen sucht.
Ja. Was müsste denn passieren, dass gerade für Transmenschen ist es ja besonders schlimm, weil sie gerade ihre Hormone nicht bekommen können oder das, was sie für ihre Transition brauchen. Gibt es überhaupt eine Chance, denen zu helfen? Gibt es eine Infrastruktur, die zu erreichen? Also gerade auch, weil sie das Land nicht verlassen können, weil sie natürlich keine offiziellen Papiere haben, beispielsweise. Was kann da passieren?
Ja, also dieses Queere Bündnis Ukraine ist im Kontakt mit vielen ukrainischen Organisationen, mit den Sheltern überall im Lande. Und da wird in der Tat gemeldet, dass HIV- und AIDS-Medikamente dass die Vorräte langsam ausgehen, dass auch Therapie für Transmenschen langsam ausgeht. Und deswegen wird dann versucht, auf unmöglichsten Wegen viel Spenden zu sammeln und die Menschen mit Medikamenten zu versorgen. Hier vor
Ist das,
Ort.
Ist das realistisch, dass das funktioniert?
Ja. Also es wird schon gemacht. Ja. Es wird schon gemacht. Wenn die Verbindung besteht, wenn die Straßen intakt sind, wenn Teile der Ukraine noch betretbar sind, dann solange sollte es funktionieren. Und es werden jetzt so Hilfskonvois auch von uns dahin geschickt. Naja, Hilfskonvois ist viel gesagt. Es ist einfach ein Minibus, ne, so mit Sachen. Ja, das Spenden hilft. Ansonsten, ich sage immer, helfen hilft, spenden hilft, aber es hilft auch nicht. Es ist auch die Sackgasse, nur hier den Geflüchteten zu helfen, wenn die EU nichts macht, was die Bomben dort stoppt, was den Putin dort stoppt. Inga, das geht doch nicht, ne? Putin wird doch nicht hier Halt machen an der Linie.
Okay,
bei der Krim nicht Halt gemacht. Er hat bei in Tschetschenien nicht Halt gemacht.
Das heißt ganz konkret, wärt ihr für eine Sicherung des Flugraums?
Ja, also ich habe keine andere Lösung, wie man die Menschen vor diesem Tod schützen kann, weil die Bomben fallen jeden Tag sterben sehr viele Menschen. Also ich sehe da einfach keine andere Lösung. Also es kann einfach nicht sein, dass die Welt, die NATO und irgendwie die EU-Staaten einfach sich das wie ein Fernsehspiel anschauen. Also es ist hier mitten in Europa, Lviv ist näher als Freiburg. Also es passiert jetzt schon hier mit uns. Deswegen einfach zuzugucken, also es ist einfach die Frage der Zeit.
Ja, und wir sehen ja, Ukrainerinnen verteidigen auch unsere Freiheit, unsere Werte dort. Es geht auch ganz klar um uns. Es ist ein Angriff auf unsere Werte, die wir teilen. Putin hat sich zu einem faschistischen Regime entwickelt und wir wissen, dass sie, dass sowas ausufert, dass es nicht mehr vorhersehbar ist.
Wie nehmt ihr die Diskussion in Deutschland wahr, was hier gerade diskutiert wird, über den Spritpreis, über solche Diskussionen? Ist das für euch surreal? Nehmt ihr das überhaupt, macht euch das wütend oder?
Also es ist einfach vieles aus der Perspektive, ne, wenn man so nah die Menschen sieht, die fliehen, die sterben, die leiden, dann irgendwie wie über so Komfort diskutiert wird, ist natürlich ja erschreckend. Also dass es darum geht jetzt, ja, dass es ohne Putins Gas vielleicht irgendwie ein bisschen ungemütlicher wird in Deutschland. Also das, ja, das trifft mich auch schon, ja.
Ihr glaubt, die Deutschen haben den Ernst der Lage nicht verstanden?
Ich glaube, es wird gerade verstanden. Es findet so ein Prozess statt. Also selbst wenn die Linke sich umpositioniert, darauf haben wir ja Jahrzehnte gewartet, vielleicht kann ich so in ein paar Jahren die Linke wieder wählen. Weil davor, ne, also ich sehe auch viel Verständnis und dass die Angst vor einem Atomkrieg, dass sie einerseits mobilisiert, andererseits Menschen lähmt und dass wir in unser, also ich sage wir, ich bin auch Deutsch, ich habe einen deutschen Pass, ich habe deutsche Vorfahren, diese Verantwortung, die seit dem Zweiten Weltkrieg getragen wird, die hat einerseits natürlich super viel gebracht, andererseits führt sie uns zurzeit irgendwo in die Sackgasse. Das ist so aus der Verantwortung, Deutschland darf nie dies und das tun, weil es sich sonst, es hat zu viele Kriege geführt. Jetzt heißt es, die Welt vor Faschismus zu retten, was vor dem russischen, vor dem putinschen Faschismus. Und Deutschland hat da eine ganz klare Aufgabe, dies nicht pazifistisch zu lösen.
Ja,
sage ich als Pazifist.
Ja. Ja, sehe ich auch ähnlich. Also wenn ich, also zum Beispiel an dem Tag, als ich vor der Volksbühne diese Rede gehalten habe, da standen vor mir Menschen mit dem Plakat weder Putin noch NATO. Und das war surreal für mich. Also allein dieser Versuch, diese Verantwortung so zu verteilen für das, was passiert, ist einfach ungerecht. Und ich glaube, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Also die Wahrheit wird gewinnen. Also es ist, das sage ich nicht, weil ich Ukrainerin bin. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern einfach, weil ich diese Entwicklung lange beobachte und ich weiß, wo die Wahrheit ist. Und die wird auf jeden Fall gewinnen. Die Frage ist nur, unter welchem Preis, ne? Wie viele Menschenleben das noch kosten wird, bevor Europa noch aktiver sich engagiert und die Ukraine dabei unterstützt, diesen Krieg zu siegen. Achso, und vielleicht noch eine wichtige Sache zu den deutschen Debatten. Also man hört tatsächlich manchmal so bei den Reden von den Politikern so ein bisschen so raus, als wäre es eigentlich für die europäischen Politiker irgendwie bequemer, wenn die Ukraine einfach kapitulieren würde. Ja. Und das macht mich wütend. Also, weil das ist genau diese Blindheit. Was kommt denn dann? Also wird dann Putin die Ukraine zu seinem?
Würde er dafür belohnt werden, was er gemacht hat. Ich verstehe es auch nicht, aber es hat auch jetzt vor allem schreiben Leute von rechts bis links. Das ist schon beachtlich, wie das immer noch gefordert wird. Warum fällt es den Deutschen so schwer, Putin wirklich zu verstehen? Also warum die Putin-Versteher haben ja offensichtlich nie was verstanden. Ihr lebt ja in Deutschland, ihr seid Teil der deutschen Diskussion auch.
Ja, also ich glaube, das hat schon was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und die Erfahrungen dieses Krieges waren auch für Deutschland so schrecklich, dass es irgendwie so eine Art kollektive Schlüsse daraus gezogen wurden, die jetzt aber in der heutigen Situation nicht unbedingt passen und nicht unbedingt tatsächlich Frieden bringen, sondern noch mehr Krieg vielleicht irgendwo befördern, wenn man einfach mit dem Aggressor irgendwie, wenn man versucht, den Aggressor einfach zu besänftigen, so.
Obwohl, das ist ja auch eine Erfahrung aus der Zeit wäre, dass das eben auch nicht funktioniert hat.
Ja, ich denke, ich bin da eher glaube, ich würde nicht so weit zurück in die Vergangenheit schauen, sondern eher auf die Abhängigkeit, in der sich Deutschland befindet vom russischen Gas, vom russischen Erdöl, von so einem Schröder, der das jahrzehntelang, was hat er gemacht? Er war einfach ein Lobbymann für Putin. Schalke war eine Lobbymannschaft für Putin. Frau Merkel hat niemals, hat Gelder für die Windenergie gekürzt. Die hatte so viele Jahre, die hatte wirklich so viele Jahre. Wo stehen wir am Ende? Wir sind abhängiger denn je vom russischen Gas und Erdöl. Und ja, das ist verstrichene Zeit. Es ist, wir hätten uns besser vorbereiten können. Es hängt so vieles zusammen. Das sagen jetzt die Menschen, jungen Menschen von Fridays for Future. Es hängt alles zusammen.
Wir müssen gerade mit ganz vielen oder mehreren Dilemmata leben. Du hast eben gesagt, Vanja, dass du als Pazifist natürlich nur eine militärische Lösung auch siehst oder beziehungsweise natürlich sich die Ukraine jetzt verteidigen muss und nicht jetzt auch aufgeben darf, sonst hätte sich das für Putin gelohnt. So interpretiere ich dich jetzt. Das andere Dilemma, was wir erleben, ist, dass wir als queere Menschen diese binäre Welt so nicht akzeptieren wollen, ja. Und wir jetzt eine Situation haben, dass in der Ukraine Männer bleiben müssen und Frauen ausreisen. Wie gehen wir damit um?
Ja, also im Idealfall hieß es, man solle alle retten, die es zu retten gilt. Und selbst wenn es heißt, dafür Papier zu fälschen oder über einen Sumpf irgendwo an einer Grenze zu watten, sollen sich die Menschen retten, die sich retten können. Aber du weißt, ich habe dir vor der Sendung Bilder geschickt und so Facebook-Einträge von schwulen Männern, lesbischen Frauen in der ukrainischen Armee, die sich zusammentun, die es auch zeigen, öffentlichen Social Medias, für uns unvorstellbare Bilder von einem Maschinengewehr mit einem Regenbogen drauf oder von so einem Go-Go. Boy, der sonst in den friedlichen Zeiten in einem Stripclub, in einem schwulen Club tanzt, ja, wie bei uns hier. Stellt euch einen schwulen Club in eurer Stadt vor. Und dann am nächsten Bild steht er mit einem, ja, voll uniformiert. Es spricht auch für die Ukraine, dass sich schwule und lesbische Menschen zeigen können in der Armee. Ich weiß, es gibt Probleme, aber es ist in Russland nicht möglich. Überhaupt nicht. Die linguistische Beschreibung des Krieges in Russland, sie ist voll von Vergewaltigungskultur und von Schwulenhass. Wir ficken Amerika, wir ficken die Ukraine. Und es hat alles mit Erniedrigung von Schwulen und Lesben zu tun. In der Ukraine können sie sich zeigen und ihr Land verteidigen. Für mich, ja, da muss sich jeder und jede selbst fragen, was würden wir tun, wenn das direkt vor unserer Tür stünde, der Krieg.
Mhm. Ja, also ich glaube, ja, Vanja hat das sehr gut zusammengefasst. Was mich auch wütend macht, ist natürlich, dass dieser Krieg an sich, ne, das ist auch schon. Also alleine, dass es so geführt wird, dass die Männer in die Männerrollen gezwungen werden und die Frauen in die Frauenrollen gezwungen werden. Also allein das ist schon dieser zivilisatorische, antizivilisatorische Angriff, ne? Also das, ja. Und die Ukraine hat aber keine Wahl jetzt erstmal. Also es gibt einfach dieses System.
Diese Kriegslogik.
Diese Kriegslogik, ja. Man muss sich irgendwie dieser Kriegslogik beugen, um das Land zu verteidigen. Das Einzige, genau, was man anders machen kann, also die Frauen können auch kämpfen gehen, also was jetzt traditionell nicht immer der Fall war. Aber die Männer zum Beispiel sind da irgendwie gezwungen zu bleiben. Und das alleine, ne? Also dass es zurück in dieses Archaische gedrängt wird, ne? Dass die Gesellschaft, die eigentlich auf dem Weg war, ihre Freiheit zu finden und zu leben, jetzt dahin gedrängt wird, ne? Diese Männer-Frauen-Rollenverteilung im Alltag zu üben. Also das macht mich auch wütend, ne? Also dass es mit einfach mit Gewalt möglich ist, quasi alles, was so an Entwicklung, Zivilisation. Also wie meine Freunde aus Mariupol sagen, ne, früher haben wir Menschenrechtsprojekte gemacht, heute bitten wir um Essen und Wasser. Ne? Also es ist irgendwie alles auf die Basics, sind alle auf die hauptwichtigsten Sachen zurückgeworfen, um zu überleben. Und wir müssen irgendwie nicht aus den Augen verlieren, das ist auch tatsächlich, wo wir schon waren, ne, davor. Und das ist auch natürlich, wenn man sich dem komplett beugt, ja auch irgendwie ein Sieg der Gewalt und des Kremls ist.
Wenn du das eben gesprochen von dieser Gruppe der Queers in der ukrainischen Militär, das klingt jetzt so ein bisschen martialisch, aber ich war auf der Homepage von denen, die Organisation gibt es ja schon länger. Das heißt, die gab es ja schon vor dem Krieg natürlich und die haben ein Video gemacht, wo es wirklich nicht nur um Männer geht, die da, also um Schwule geht, die kämpfen, sondern es waren auch Lesben, es waren alle möglichen Identitäten, die bewusst gesagt haben, wir wollen sichtbar im Militär sein, weil wir sichtbar Teil der Gesellschaft sein wollen. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich weiß, wie lange das überhaupt in Deutschland gedauert hat, bis sowas überhaupt möglich war. Und dass solche Videos 2019 gedreht worden sind und nicht in dem Sinne, wir wollen kämpfen, sondern wir wollen auch diesen Dienst tun, weil wir glauben, dass unsere Gesellschaft uns gleichberechtigt anerkennen sollte. Und das ist die Botschaft dieser Gruppe. Das hat mich sehr bewegt und das spricht auch nochmal für das, was ihr eben erzählt habt, auf welchem Weg die Gesellschaft war und was der Mut dieser Leute auch ist, sich als das zu zeigen. Glaubt ihr, es gibt überhaupt eine Möglichkeit, dass man aus so einem Krieg rauskommt und die Emanzipation geht weiter? Oder glaubt ihr, wir werden irgendwie, gut, wir wollen jetzt gar nicht darüber spekulieren, wie dieser Krieg beendet wird, aber ist die Emanzipation stark genug, auch so einen Krieg zu überstehen? Oder wird das auch alles jetzt mit weggebombt?
Ja, ich glaube, wie Inga gesagt hat, dieses 24. Februar, der hat uns alle, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Russland, auch in Europa, so plötzlich sind wir ins 19. Jahrhundert kapituliert. Ja, mit dem Patriarchat des 19. Jahrhunderts, mit den Einstellungen des 19. Jahrhunderts zum Krieg, zum Menschenleben. Und ich glaube aber, dass es, ja, ich bin dazu optimistisch vielleicht. Ich habe schon mehrmals optimistische Aussagen getroffen, wo ich auch Kasten Bier verloren habe dabei, dass Putin 2012 gehen wird. Entschuldigung, ich bin da schlecht in der Zukunft voraussagen, aber ich sehe viel Potenzial im ukrainischen Feminismus, in der russischen Schwulenbewegung, auch in der Lesben-Trans-Bewegung. Mensch, was für eine Trans-Bewegung es in Russland gibt. Unglaublich. Und auch in der Bürgerbewegung. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es erstickt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja.
Aber kurz noch was zu deinem Satz. Du hast gesagt, diese Schwulen und Lesben und andere Identitäten in der Bürgerwehr, in der Armee, in der Ukraine hätten sich vor dem Krieg organisiert. Es war nicht vor dem Krieg. Der Krieg hat vor 8 Jahren angefangen und sie haben da gekämpft, in ihr Land im Osten verteidigt und es sind dabei tausende Menschen gestorben und tausende, über Abertausende geflüchtet. Es war deren Alltag. Also dieser eine Gogo-Typ, der hat wenn er gerade frei hatte, da hat er als Nebenjob als Go-Go-Dancer getanzt und sonst eben an der Front gekämpft. Also es ist ja nicht so, dass sie sich präventiv irgendwie getroffen haben, um zu zeigen, um mit militärischen Symbolen zu spielen. Es war kein Spiel, es war wirklich harte Realität. Das wollte ich noch hinzufügen.
Mhm. Ja, das wollte ich auch genau das wollte ich auch gerade hinzufügen, dass diese Community, die sichtbare schwul-lesbische Community in der Armee, sie ist aus dem Krieg herausgegangen, ne? Also und deswegen ist sie jetzt auch so ein bisschen vorbereitet darauf. Also klar, wie gesagt, solch ein Ausmaß an Grausamkeit hat niemand erwartet, aber trotzdem hatten sie zumindest schon Militärerfahrungen und ja, Kriegserfahrungen. Genau, und das ist ja vielleicht so die Besonderheiten, ne, dieser Situation. Und zu meiner Einschätzung, also ich glaube, es kommt sehr drauf an, wie lange tatsächlich dieser Krieg dauern wird. Also ich hoffe, also wenn es jetzt, keine Ahnung, um einen Monat geht, dann hat natürlich die ukrainische Gesellschaft alle Chancen. Also auch bei den zerbombten Städten und bei vernichteten Orten, bei Toten, die sie mit dem Verlust sie noch umgehen müssen, haben sie trotzdem die Chancen dazu, diese Emanzipation zurückzukehren. Wenn es natürlich aber jetzt uns Jahre beschäftigen wird,
müssen und wir schauen. Sieh mal, wenn wir auf die Ukraine der letzten Jahre schauen, es war auch auf der Regierungsebene, es war nicht homophob. Gut, es war nicht immer unterstützend der Kurs der Regierung, aber es gab, selbst wenn wir auf Eurovision schauen, ja, da gab es immer wieder irgendwelche in der Vorauswahl schwulen Jungs aus dem Lande und die wurden gefeiert. In Russland unmöglich.
Und im Präsidentschaftswahlkampf 2019 hat ja euer Präsident auch sich für Emanzipation noch ausgesprochen. Und das war ja damals auch nämlich ein Risiko in der Gesellschaft, mit sowas ins Rennen zu gehen, oder?
Ja,
total, absolut. Und also ich glaube, für mich habe ich so zum ersten Mal so diesen Unterschied zu der russischen Gesellschaft und der Entwicklungen so gemerkt, noch 2015, bei dieser Kiew Pride, die noch ziemlich gefährlich war. Und da wurde zum Beispiel ein Polizist auch verletzt. Und danach, also nach diesem Marsch, habe ich dann meine Mutter geschrieben, wie es war und dass es ja nicht so ganz ohne war. Aber es war viel Polizei dabei und da hat sie gefragt, und hat die Polizei euch geschützt oder hat sie euch verhaftet? Und dann ist mir eingefallen, tatsächlich, es ist, also allein das war schon irgendwie so ein Schritt, ne, dass die Polizei war da, um die Demonstranten zu schützen. Also es ist in Deutschland auch sehr schräge Bilder, die Polizei beim Pride, ne? Aber die war tatsächlich da, um die Menschen zu schützen, während in Russland leider ja oft genau das Gegenteil ist, wenn die LGBTIQ-Menschen auf die Straße gehen, die werden von der Polizei in die Autos, Polizeiautos weggeschleppt.
Ja, fast ein Wunder, dass wir diesen Podcast fast mit einer positiven Perspektive beenden können. Aber natürlich sind wir noch nicht ganz am Schluss. Wir wollen natürlich wissen von euch, was wird denn wirklich gebraucht? Wie können wir wirklich helfen? Ihr seid dafür die Expertin.
Ja, bei mir auf meinem kleinen Gebiet natürlich kann jeder und jede sich aussuchen. Ein Puzzle, was dir am Herzen liegt und da am besten sich einer Organisation anschließen und helfen, das kann Wunder tun. Meine Quartiere, meine Organisation von russischsprachigen, ukrainischen, kasachischen und so weiter, Schwulen, Lesben, wir Transmenschen in Deutschland, die leistet Unmögliches. Ich habe mich eher zurückgezogen aus dem Ganzen und jetzt werde ich wieder hineingesaugt und ich kann nur staunen, wie gut das organisiert ist. Und wir brauchen Wohnungen. Sie können auf der Seite von Quartiere angemeldet werden. Wir bräuchten Spenden. Wir kaufen jeden Tag Essen für 20, 30 Personen allein hier in Berlin ein. Wir hatten Transporter organisiert, von der Grenze Menschen hierher gebracht. Es wird sehr viel gemacht und damit die Ehrenamtlichen irgendwie nicht mit Burnouts enden, bedarf es Unterstützung. Und da bin ich dankbar für jede Spende. Es ist schon so viel angekommen und wir sind so dankbar, dass es und ich hoffe, dass der Krieg vorbei ist. Dann können wir alle Borscht kochen und zu Putins Tod irgendwie so feiern und wilde rote Beete-Partys schmeißen.
Du hast gesagt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr auch tatsächlich jemand einstellen wollt. Ihr braucht tatsächlich auch Geld, um jemand einzustellen.
Ja, genau. Das ist eine ganz konkrete Aufgabe. Um die Volunteers zu entlasten, bedarf es einer Koordinierungsstelle. Eine Sozialarbeiterin, die ein Jahr lang Aufgaben übernimmt, Koordinationsübergaben, und dann können die Arbeitsgruppen, wir haben 200 Freiwillige, die arbeiten ohne Geld, ist super, es geht, aber es muss jemand koordinieren, dann weiß jede Person, was sie zu tun hat, und muss nicht vor Ohnmacht im Burnout.
Wie viel Geld braucht ihr, wie viel Geld fehlt noch?
Du kennst die deutschen Gehälter. Ein Jahr volle Stelle, 40 Stunden die Woche, kostet mit Steuern ungefähr 50.000 Euro.
Und wie viel Geld habt ihr schon?
Wir haben schon 50.000 gesammelt, allerdings bezahlen wir selbst unsere Miete. Wir haben ein Community Center in Arkona, Platz 5 in Berlin, und wir haben zwei Minijobs jeden Monat für die Hotline, und also davon können wir die Stelle nicht finanzieren. Es werden noch einige 10.000 gebraucht.
Finde ich sehr sympathisch, wie du das alles vorrechst, aber sag doch einfach, wie viel Geld gebraucht wird und was wieder spenden soll. Du hast jetzt die Möglichkeit. Wir werden es natürlich auch in dem Quer.de-Artikel, wenn wir es verlinken, es wird unten in den Shownotes natürlich verlinkt sein. Also ihr werdet die Hilfsmöglichkeit natürlich alle da sehen.
Also so wie ich sehe, jetzt können wir uns die Stellen nicht leisten. Es werden, kurz gesagt, es werden 50.000 gebraucht im 2022.
Ja. Inga, wie hilft man am besten?
Ich könnte allen nur empfehlen, bei den sozialen Medien, zum Beispiel Kiew Pride und Ukraine Pride, das ist noch eine andere Organisation, Kharkiv Pride, Inside ist eine LGBTI-Organisation auch in der Ukraine, und vielleicht gibt es auch irgendwo noch vollständigere Listen, aber zumindest diese ein paar Organisationen, die haben dann auch, also habe ich jetzt neulich auf Facebook gesehen, zum Beispiel Kiew Pride hat auch eine Liste gemacht mit Links, wie man direkt den queeren Menschen in der Ukraine helfen kann. Ja, und ansonsten glaube ich, ich weiß nicht, sprecht einfach mit euren Freunden und Freundinnen darüber. Also bleibt nicht einfach, also tut nicht so, als würde das euch nicht angehen, weil das ist eine gemeinsame Sache für uns in Europa, und das ist der Krieg gegen uns alle. Ja, also keine Ignoranz, mehr Support und mehr Empathie. Also das ist, glaube ich, was ich mir wünschen würde.
Vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr uns geholfen habt, das ein bisschen besser zu verstehen. Dankeschön.
Danke.
Danke dir.
Slava Ukraini.
Hören Sie.